Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
Le visage de l'Europe.
Chipurile Europei.
Europa'nın çevreleri. Europeiske ansikter.
Ein Wiener Politiker über die Agentenbräuche der Stadt.
Wir haben hier eine alte Tradition noch aus den Zeiten des Kalten Krieges, dass alle nach Wien konnten, weil Wien ja eine neutrale Hauptstadt war und sich alle deswegen in Wien gegenseitig bespitzeln konnten.
Eine Wiener Fremdenführerin über ihre Hauptattraktion.
Der dritte Mann ist Wien und Wien ist der dritte Mann.
Ehemaliger Verfassungsschutzchef über den Standort Wien.
Der Job ist wesentlich härter und brutaler geworden.
Und ein Wiener Spion über sein Gewerbe.
Ja, es ist einer der schönsten Berufe der Welt. Ganz, ganz sicher, weil es einer der ältesten Berufe ist. So wie eine Hure auch stolz sein kann, dass sie dem Gewerbe der Prostitution angehört.
Das Riesenrad der Agenten. Spione in Wien. Eine Sendung von Tom Schimek.
Jetzt werden Sie noch behelmt. Was nicht passt, kann man passend machen. Sie haben da an der Seite zwei so Lädchen, da können Sie den Umfang des Kopfumfangs einstellen. Ja? Im Schläfenbereich ist das. Am besten einmal aufsetzen und dann selbst einstellen. Okay?
Ist, danke.
Wie schwer denn der? Der Tropfen.
Wien, Girardi-Park. Eigentlich nur eine Verkehrsinsel am Karlsplatz. Ein Kanalarbeiter stapft mit seinen mächtigen schwarzen Gummistiefeln herbei, kontrolliert eine Touristengruppe, die sich bereit macht für den Abstieg in den Untergrund der Kanalisation. Dem dritten Mann auf der Spur. Ein Klassiker des Wien-Tourismus.
Mein Name ist Oliver. Arbeite seit 13 Jahren bei Wien-Kanal. Mit voller Freude. Ja.
Eine Lampe baumelt an Olivers grauer Arbeitshose. Sein Haar ist leicht gegelt. Zwei goldene Ohrringe rahmen ein charmantes Grinsen ein.
Das ist echtes Gold, was ich auf meinen Ohren träge. Ja. Ist aber kein Fundstück.
Oliver, 37, ist froh, wenn er die Tour machen darf. Allemal interessanter als die 2400 Kilometer des Wiener Kanalnetzes zu putzen.
Man braucht kein Raketenwissenschaftler sein oder so bei unserer Arbeit. Also es reicht ein gelernter Beruf, das Bundesheer hat man hinter sich und dann kann es schon losgehen.
Der höchste Dienstgrad im Untergrund, Oberaufseher. Aber der Aufstieg frotzelt Olivers Kollege von hinten, sei etwas mühsam.
Die Aufstiegschancen als Kanalräume ist rein, wo du beim Gitter wieder aufbekommst.
Die Hose vielleicht einmal aufkrempeln, sollte ihnen schlecht werden oder sonstige Zustände kommen. Sehen wir es? Gut.
Die Gruppe schlängelt sich durch den breiten, sternförmig aufgeklappten Deckel über eine Wendeltreppe in die Tiefe.
So, Vorsicht, Stufe, ab hier.
In die Welt des dritten Mannes, der Wien-Klassiker. Die Geschichte des Penicillinschiebers Harry Lime, gespielt von Orson Welles. Geschrieben vom ehemaligen MI6-Offizier Graham Greene. Gedreht 1948 in den schattigen Gassen von Nachkriegs-Wien, der Vier-Mächte-Stadt, wo der Schwarzmarkt blühte, wo es von Spionen wimmelte.
Und wer hat denn gesehen, den Film?
Ein paar Hände erheben sich.
Auch einige, okay, gut. Dann wird Ihnen das eine oder andere Bauwerk sehr schnell wieder in Erinnerung kommen. Mit der Sicht.
Wien, das war eine morbide, oft surreale, gern mal groteske Bühne des Kalten Krieges. 500 Mitarbeiter soll die amerikanische CIA hier in den 1960er Jahren unterhalten haben. 1500 gar der KGB. Bei der Operation Silver gruben Briten und Amerikaner einen Tunnel unter die sowjetische Zone Wiens. So zapften sie die Telefonzentrale der Russen an, monatelang, bis der Tunnel einstürzte.
Da vorne ist dann noch mehr Stufe.
Spione im Tunnel, Kanalräumer Oliver macht der Gruppe lieber seinen Job schmackhaft.
Wieso machen Sie so? Ich will's versuchen. Schauen wir mal, gut, okay.
Im Halbdunkel erklärt er die Ausrüstung, die verschiedenen Rohre, Gänge, das ganze Labyrinth.
Gut, muss ich mal stehen bleiben? Gasspürgerät. Danke.
An einer der grauen Wände hängt das Gasspürgerät, das über unsere Atemluft wacht. Rot, ruft plötzlich einer der Zuhörer. Tatsächlich, die Warnlampe des Spürgeräts ist umgesprungen.
Das ist jetzt nicht gut, warum das rot ist.
Die Gruppe wird ein wenig nervös. Oliver beruhigt. Wir treten zügig den Rückzug an, während der Show-Lautsprecher anspringt.
Ja, da muss ich jetzt mal bitten, bitte alle hinaufzugehen. Gehst du mit die Herrschaften
ja,
hinauf?
Ja, kommen.
Auf der Seite ist ein Knopf, zweimal draufdrücken. Na bitte.
Ein Fehlalarm. Oben ist schon die nächste Tour startklar. Eine Herrengruppe aus Bruck an der Leiter. Unter kundiger Führung von Frau Timmermann.
Gut, geh mal runter.
Zweiter Versuch, gleich zum Tatort.
So, rein in die Hundestube. Genau in diesem Raum sind jetzt die Kanalszenen des dritten Mannes gedreht worden. Denn so wie Sie jetzt alle können Sie hier trockenen Fußes stehen, aufrecht. Ja? Das heißt, wir haben hier ein relativ hohes Gewölbe und man hat verschiedene Möglichkeiten aus verschiedenen Blickwinkeln.
Es ist schummrig hier unten. Hinter jeder Ecke könnten Schieber, Kanalpolizisten und Agenten lauern.
War ein ziemlicher Schock für Sie. Sie sollten was trinken.
Ach, und das müssten Sie bezahlen. Ich habe kein österreichisches Geld.
Achtung! Zum Mittelausgang!
Da beginnt jetzt die Verfolgungsjagd. Das ist noch am hohen Markt. Und das ist derselbe Eingang, über den wir auch runtergegangen sind. Jetzt gehen wir über das Gelände, wo Sie gerade stehen. Das ist wieder unser Abgang. Das ist wieder hier vorne. Das ist unter Ihnen. Das ist links von Ihnen. Ja? Wieder unter Ihnen. Und er klettert jetzt hier drüber. Hier über die Mauer vor Ihnen. Und diese Szene jetzt, eine der berühmtesten Schlussszenen.
Frau Timmermann erzählt von Anton Karas, dem Zitterspieler aus dem Heurigen, den die Filmcrew zufällig entdeckte und nach London schleppte, um die Musik einzuspielen. Karas improvisierte live vor der Leinwand.
Das war sehr gut gefahren.
Ja? Der dritte Mann ist Wien und Wien ist der dritte Mann.
Heute Nacht beim nächsten Mal gab es einen dumpfen Knall und die Polizei, sie hat seitdem einen neuen Fall.
Harry Leim ist auch in der Pressgasse zu Hause, 700 Meter entfernt, wo nur samstagnachmittags das Dritte Mann Museum öffnet, eine liebevoll angehäufte Privatsammlung. Hier ist das Originaldrehbuch aufgebahrt, gespickt mit Anmerkungen von Regisseur Carol Reed, sind alte Kameras, Schilder, Fotos zu bestaunen, aber auch historische Schlagzeilen.
When a zither starts to play, you'll remember yesterday.
An einem Computer klickt man sich durch hunderte von Coverversionen des Titelsongs. Museumsmitarbeiterin Lisa führt in eine Spezialkammer mit Filmplakaten aus aller Welt. Da liegen kuriose Spieluhren, ein Eiffelturm, ein Ritter, ein Akkordeon.
Und eben diese kleine Waldhütte. Die meisten Besucher sind aus England und Amerika. Und dann, also alles andere bis auf Österreich.
Der Film und die Musik waren einst weltweit ein Hit. Nur nicht in Wien.
Da sieht man in einer Szene, ein Wiener hockt so am Boden und sucht noch in den Abfällen nach irgendwas Essbarem. Und wenn das selber Realität ist, wenn das Alltag ist, dann geht man nicht ins Kino und schaut sich das auch noch an.
Lisa kurbelt die Leinwand herunter, wirft den Projektor aus den 30er Jahren an. Das Zelluloid setzt sich in Bewegung.
Der Chef gab mir vertraulich die Adresse. Ich solle mich gleich an die Arbeit machen. Es sei des Staates höchstes Interesse, den Mann dort Tag und Nacht zu überwachen. Ich folgte diesem Mann auf allen Wegen. Ich stand 4 Nächte lang vor seinem Haus. Verlor ihn selbst beim Pimpern nicht einmal aus den Wimpern und fand dabei was Seltsames heraus. Er beobachtet mich ganz genau wie ich ihn. Wo ich bin, ist doch er, geh ich grad, steht er quer und blickt wachsam zu mir hin. Erst verfolge ich ihn und dann geh ich ein Stück voran, bis man zwischen uns keinen Unterschied merken kann. Ich glaub, wo immer Menschen sich bewegen, entdecken wir die gleichen Komponenten. Bei Liebessachen sowie bei Kollegen, bei Mitarbeitern wie bei Konkurrenten. Wir halten uns für praktisch und vernünftig, für ehrlich und vor allem objektiv. Doch weil ja etwas schief ist, wenn jeder objektiv ist, bleibt zuverlässig jeder aggressiv. Sie beobachten mich ganz genau wie ich sie. Und sie denken sich still, er singt nicht, was ich will, und zur falschen Melodie. Alle Schuldigen schauen, alle Unschuldigen an, bis man zwischen beiden keinen Unterschied merken kann.
Sie sind ein Stiegensteiger. Bitte, bitte, so, kommen Sie.
Wollen Sie einen Kaffee?
Messerschmidtgasse 28, 18. Wiener Bezirk. Eine gemütliche Wohnung, ein reizendes altes Ehepaar. Es gibt Kaffee und Kekse.
Also ich kann ja meinen Finger umrühren, bei uns ist das nicht so.
Ein bisschen schlager was. Oder haben Sie eh schon drin?
Mein Name ist Gerhard Jakschitz und ich bin pensionierter Professor für Zeitgeschichte an der Universität Wien und war lange Jahre Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte.
Der dritte Mann sei eigentlich Kitsch, meint der Professor. Oder sogar Quatsch.
Der dritte Mann ist ein sehr liebes Bild, aber es ist wirklich am weitesten weg von der Realität.
Damals in den grauen Nachkriegsjahren herrschten in Wien, wo sich die Großmächte befehdeten, richtig raue Sitten. Viele Menschen waren arm, hungrig, oft auf der Flucht. Für ein bisschen Geld, Schnaps, ein paar Zigaretten ließen sie sich leicht als Informanten rekrutieren.
Wenn irgendjemand im Verdacht war, für die Amerikaner nachrichtendienstlich tätig gewesen zu sein, dann kann das bedeuten, dass die Russen ihn geschnappt haben und dann einige Jahre nach Sibirien gebracht haben oder überhaupt dort die Leute in den Lagern verstorben sind.
Die Spionage, die hat den Professor Jakschitz Jahrgang 1940 immer schon interessiert. Spitzel, Kundschafter, die gab es schon bei den Habsburgern. Evidenzbüro hieß der Spionagestab des kaiserlich und königlichen Kriegsministeriums. Ab 1850 betrieb die Monarchie überall sogenannte Kundschaftsstellen, die dem Kaiser persönlich berichteten.
In Österreich war am beginnenden 19. Jahrhundert vor allem natürlich die Metternichsche Polizei ein markantes und wahrscheinlich auch stilgebendes Element, die einerseits die Unterdrückung aller revolutionärer Bestrebungen wollte und andererseits auch ein europäisches, gigantisches Spionagenetz war von Agenten, die Nachrichteninformationen beschafft haben.
Wien war damals Hauptstadt eines Vielvölkerstaates, in dem die Krise, wie selbst der Kaiser spöttelte, niemals unterging. Plötzlich aber war die kaiserliche Großmacht nur noch eine kleine Republik. Österreich wurde vom Akteur zum Schauplatz.
Ich sehe eigentlich schon 1918-19 die Attraktivität von Wien. Es ist eine ganz frühe sowjetische Spionageorganisation schon im Jahr 1919 in Wien aufgebaut worden. Und es war komischerweise, obwohl es den Kalten Krieg erst sehr viel später gibt, schon so etwas wie ein Kalter Krieg damals da, sodass sich auch die Nachrichtendienstleute, die Agenten der neuen Länder, die sich von der Monarchie abgespalten haben, hier tätig waren und auch ein bisschen englischer, französischer Nachrichtendienst. Also es hat hier schon ein bisschen was wie einen ersten kleinen Tummelplatz gegeben.
Die Spione wussten viel und begriffen doch wenig. Information Overflow, ein altes Thema.
Im Allgemeinen torkeln die Spione durchs Gestrüpp und ich sehe da eigentlich nur ganz wenige Juwelen.
Viel Schrott, kaum Juwelen, eher Schreibarbeit, selten der Schlapphut am toten Briefkasten.
Ich glaube, dass das Bild dieser dilettantischen Torkeltruppe teilweise auch ein Nebelvorhang ist, hinter dem die tatsächliche Arbeit stattfindet. Und es ist denen wahrscheinlich auch ganz recht, wenn es so ein bisschen karikaturesk wirkt.
Bis heute kneift Österreich vor dem Treiben all der Spitzel meist die Augen zu.
Man kann sich hier also gemütlich als Spion tummeln und muss nicht Gefahr laufen, verhaftet zu werden.
Aber es gibt da noch einen ganz anderen, viel persönlicheren Grund für das Interesse des Gerhard Jakschitz an der Spionage. Eine ganz eigene Geschichte.
Also ich habe auch noch einige Schachteln da.
Er holt ein paar Pappschachteln aus dem Nebenzimmer, Archivkartons.
Also.
Voll mit Papier.
Das ist einmal.
Handgeschrieben, fein säuberlich.
Das Tagebuch.
Seines Großvaters.
Er hat jedes, also am Ende jedes Jahres,
so viele Daten,
hat er den Kalender in Listen übertragen. Und 1896 ist die erste Eintragung.
General Maximilian Romme, 1874 geboren in Wien, verstorben 1953 eben dort, genau hier. In der Messerschmidtgasse 28.
Und dieser Großvater war, das wusste ich, ein alter Offizier und hat sich auch so verhalten noch, bis zu seinem Tod.
Als Kind dachte er, ein merkwürdiger Mann.
Und für mich war eigentlich der Großvater zwar, er hat irgendetwas Geheimnisvolles getan, wo gelegentlich ein paar Geschichten in der Familie erzählt worden sind, aber ich habe überhaupt nicht begriffen, wer das war.
Sie lebten im gleichen Haus, verbrachten Zeit miteinander und er blieb doch fremd. Die Fotoalben mit den so akkurat eingeklebten Bildern zeigen Opa Max in Uniform, mit Schnurrbart, schmal und klein, 1,60 Meter, fesch, ein Absolvent der Kriegsschule.
Dieser Großvater ist 1953 dann gestorben und wir sind auch in die größere Wohnung der Großeltern eingezogen.
Erst Jahre später begriff Jakschitz, wer dieser Mann war.
Nach dem Studium ist mir klar geworden, dass dieser Mann letzter Chef des Evidenzbüros, also des militärischen Nachrichtendienstes der Monarchie war. Und noch viel später bin ich drauf gekommen, dass er eigentlich im ganzen 20. Jahrhundert immer der Chefspion Österreichs war. Er hat dann 1918, 19 sofort begonnen, wieder einen republikanischen Nachrichtendienst aufzubauen. Er ist zwar ganz kurz ins Konzentrationslager gekommen, als Verfolger der Nationalsozialisten ab 34 bis 38, aber es ist ihm nichts passiert. Und 45 war er schon wieder da und hat den militärischen Nachrichtendienst, den geplanten, mit den Amerikanern aufgebaut. Also ich kann sagen, der war vom ersten Tag seiner beruflichen Tätigkeit bis zum letzten österreichischer Chefspion.
Max Romme wurde 1907 Chef der Kundschaftertruppe im Evidenzbüro des KUK-Generalstabs. Später in der Ersten Republik, die ihm traurig und widerlich war, koordinierte er Heer, Polizei und rechte Heimwehr gegen die Sozialdemokraten. 1932 wurde er pensioniert, 1933 reaktiviert als Leiter des staatspolizeilichen Sonderbüros. Was der Opa dann in der Zweiten Republik tat, weiß sein forschender Enkel bis heute nicht so genau, nur dass es ziemlich holterdiepolter begann, beim CIC, dem Counterintelligence Corps der USA.
Und eines Nachts ruft ihn ein ehemaliger Mitarbeiter an und sagt, morgen werden dich die Russen verhaften. Und er ist Hals über Kopf nach Salzburg geflüchtet, ist dort vom CIC aufgenommen worden, hat von denen dort ein feudales Zimmer bekommen, dann in einer Villa gearbeitet und hat hier offensichtlich für die Amerikaner diesen neuen österreichischen militärischen Nachrichtendienst aufgebaut, vor allem wegen seiner Kontakte in den Osten.
Die Akten darüber liegen in Amerika.
Wenn wir da ein bisschen Platz machen. Oder wollen Sie sich da hersetzen vielleicht?
Ich habe mich eigentlich nicht drüber getraut.
Jakschitz hat sehr lange gezögert, sich in das Leben des Großvaters, dieses Jahrhundertagenten, zu vertiefen. Bis zu seiner Pensionierung.
Weil was ich gewusst habe, ist, dass es ein gigantisches, sowohl geistiges als auch materielles Problem ist.
Eine Mischung aus Faszination und Abscheu. Aber Ronge blieb hartnäckig, selbst im Jenseits.
Nur, dieser Großvater hat eigentlich immer im Hintergrund geklopft. Also jahrzehntelang klopft dieser Großvater und ich denke mir, mein, es ist doch faszinierend, das muss da irgendwie zusammenbringen.
Der Nachlass ist gewaltig, 80 Archivkisten gefüllt mit Karteikarten, Notizen und allerlei Staatsgeheimnissen. Und das ist nicht alles.
Er hat alle Informationen über irgendwen, was gekommen ist, als kleine und große A5-Zetteln aufgeschrieben und immer wieder das, was dazugekommen ist, dazugeschrieben. Nur war er so, dass er auch über seine Verwandten so eine Kartei angelegt hat. Es hat über seinen Schwiegersohn, also meinen Vater, sogar seine Frau so eine Kartei angelegt, wo alle Daten, die wichtig waren, darauf vermerkt waren, über meinen Onkel, also alles.
Als Ronger starb, enthielt sein Karteisystem seine Personenevidenz beinahe 14.000 Namen. Der pingelige Spion hatte nicht nur seine Verwandtschaft archiviert, sondern auch sich selbst. Die vielen Kärtchen.
Die sind natürlich sofort ausgeufert.
Es gab noch keine Festplatten.
Ich habe mir jetzt oft gedacht, du armer Teufel, was hast du für gigantische Arbeit gehabt, weil es keinen Computer noch gegeben hat.
Auch der Enkel liebt Papier. Die Wände der Wohnung sind randvoll mit Büchern.
Weil ich will das, ja, das ist wahrscheinlich das Erbe des Großvaters, das ordnen und sammeln.
Es war, selbst nach so vielen Jahren, nicht einfach, sich diesem Mann zu nähern.
Es war zwar ein strenger und nicht sehr herzlicher Mann, aber immerhin Großvater.
Immerhin.
Er war ein Staatsschütze, also der Monarch war für ihn die oberste Instanz. Und er war eigentlich ein Schreibtischtäter, weil er im Ersten Weltkrieg ja viele Menschen, die der Spionage verdächtigt wurden, in relativ kurzen Prozessen hinrichten hat lassen.
Der Opa, der Mörder.
Also ein Mensch, der in die Kirchen gegangen ist jeden Tag und wirklich viele Tote zu verantworten hat, das ist für mich ein sehr schwer aufzulösender Widerspruch.
Ein stolzer Täter. Nach seiner ersten Erschießung notierte er: ein ereignisreicher Tag. Er blieb kaisertreu bis zum letzten Atemzug und diente doch eifrig den verschiedensten Systemen.
Man kann das nur erklären, wenn man weiß, dass diese Staatsräson über allem war. Also auch über den moralischen und auch über den menschlichen Regeln. Wenn ich mal sage, es ist hier ein Zwiespalt zwischen dem Verhalten, wo ich den Staat schützen muss, und menschlich handeln muss, dann war mein Großvater immer auf der Seite des Staates.
Für den Enkel eine Art Schizophrenie, ein Doppelmensch, Person und Diener, allzeit bereit.
Es ist überall dasselbe. Wie kann jemand jemanden dienen unter Aufgabe aller persönlicher Elemente?
Nur einmal zeigte er Gefühle, in seinem Todesjahr 1953, einem Wahljahr.
Und ich komme zu ihm, 13 Jahre alt, und er sagt also: wenn jetzt die Roten gewinnen, dann bricht alles zusammen und weint.
Und hat sich das Wühlen gelohnt? Kann der Enkel den Opa nun verstehen?
Wenn ich jetzt als weiser Historiker, würde ich das sagen, zurückschaue, glaube ich, es hat sich überhaupt nichts in Harmonie aufgelöst. Es sind diese spitzen und offenen Fragen alle geblieben, weil ich kann verschiedene Elemente seines Charakters nicht verbinden. Das passt für mich nicht zusammen.
Im Flur steht ein Schirmständer.
Und das ist der Beamtendegen, der ist ungefährlich. Der ist nur zur Dekoration. Während das ist der Schlachtensäbel meines Großvaters. Ob er den jemals verwendet hat, weiß ich nicht.
2 Jahre lang hat der Professor zusammen mit Studenten diese Kisten durchpflügt und ein Buch geschrieben. Die Studenten ließen gleich noch ein zweites folgen über Oberst Alfred Redl, Ronges Vorgesetzten und Lehrmeister, der 1913 als russischer Spion enttarnt wurde. Doppelagent Redl beichtete ausgerechnet seinem Schüler Ronge, der aus dem Tresor im Kriegsministerium gleich Gift und eine Pistole holte und sie dem Delinquenten übergab, um die Sache zu bereinigen. Auch so eine Wiener Geschichte.
Ein Brief nach Brüssel, ein Brief nach Warschau an die Deckadresse der russischen Spionagezentrale.
Das ist ja eine ungeheuerliche Geschichte. Steil, überlegen Sie, was Sie reden. Es gibt's doch nicht, dass Oberst Redl...
Wenn ich mir gehorsamst eine Bemerkung erlauben dürfte, der Herr Oberst Redl hat sich genauso benommen wie einer, der etwas auf dem Gewissen hat.
Wo befindet sich der Oberst Redl jetzt?
Melde gehorsamst, der Ebinger ist hinter ihm her und ruft sofort hier an.
Diesen Oberst Redl, den Helden eines der kompliziertesten Spionagedramen, hatte ich persönlich nur flüchtig gekannt. Er wohnte eine Gasse weit im selben Bezirk. Einmal hatte mich im Café, wo der gemütlich aussehende, genießerische Herr seine Zigarre rauchte, mein Freund, der Staatsanwalt T., ihm vorgestellt. Seitdem grüßten wir einander. Aber später erst entdeckte ich, wie sehr wir mitten im Leben vom Geheimnis umstellt sind und wie wenig wir von Menschen im nächsten Atemraum wissen. Dieser äußerlich wie ein guter österreichischer Durchschnittsoffizier aussehende Oberst war der Vertrauensmann des Thronfolgers. Ihm war das wichtige Ressort anvertraut, den Secret Service der Armee zu leiten und den der gegnerischen zu konterkarieren. Nun war durchgesickert, dass 1912 während der Krise des Balkankrieges, da Russland und Österreich gegeneinander mobilisierten, das allerwichtigste Geheimstück der österreichischen Armee, der Aufmarschplan, nach Russland verkauft worden war, was im Kriegsfall eine beispiellose Katastrophe hätte verursachen müssen, denn die Russen kannten damit im Voraus Zug um Zug jede taktische Bewegung der österreichischen Angriffsarmee. Die Panik in den Kreisen des Generalstabs über diesen Verrat war fürchterlich. Oberst Redl, als oberstem Fachmann, oblag nun die Aufgabe, den Verräter zu entdecken, der ja nur im allerengsten, höchsten Kreise zu finden sein konnte. Auch das Außenministerium, dem Geschick der Militärbehörden nicht ganz vertrauend, gab, ein typisches Beispiel für das eifersüchtige Gegeneinanderspielen der Ressorts, ohne den Generalstab zu verständigen, seinerseits Parole aus, unabhängig nachzuforschen, und beauftragte die Polizei, neben allen anderen Maßnahmen zu diesem Behufe, alle postrestante Briefe aus dem Ausland ohne Rücksicht auf das Briefgeheimnis zu öffnen.
Dort können Sie stellen, aber hier nicht.
Am Eingang der UNO-City nördlich der Donau. Wien ist, wie New York, Genf und Nairobi, Amtssitz der Vereinten Nationen. Hier residieren etwa das Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, die Organisation für industrielle Entwicklung, das AIDS-Programm, das Büro für Weltraumfragen und, immer interessant für Agenten, die Internationale Atomenergiebehörde IAEA. Bei der UNO sagt man offiziell nichts zum Thema Spionage, auch wenn es immer wieder Berichte gibt. So hieß es 2013, US-Agenten seien in das UN-Videokonferenzsystem eingedrungen, eines ihrer Ziele, die IAEA.
I was wondering if the UN had done anything about investigating these reports previously.
Spionage, da mauert der UN-Sprecher stets.
In the past, we've taken it up with the relevant authorities, and we would do so in this case as well.
Auf den Straßen Gesichter aus aller Welt. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, residiert hier. Und auch die OPEC, die Organisation erdölexportierender Länder. Die Zahl der Diplomaten wird auf 17.000 geschätzt.
I'm part of a remote runway or area of a Vienna airport.
The United States actually swapped spies with Russia in exchange for the 10 spies.
На территории был выбран аэропорт Вены. Там сегодня днем приземлился Як-42 с символикой МЧС на борту.
Die Weltstadt der Spione. Das Bild gehört hier zur Folklore. Man genießt es, gelegentlich im Rampenlicht zu stehen.
Two planes were parked next to each other, so it took 40 seconds.
Im Juli 2010 etwa. Agentenaustausch am Flughafen Wien-Schwechat. Abseits des Routinebetriebes stehen eine Boeing 767 und eine Yak 42D, Flügel an Flügel. In einem schwarzen Transporter werden Menschen ausgetauscht, 10 Richtung Russland, 4 gen USA. Das ist Wien in seinem Element. Ein bisschen anrüchig, aber große, weite Welt. Als es die DDR noch gab, so berichtete ein Stasi-Überläufer namens Stiller, saßen auf der Flugroute Berlin-Wien manchmal derartig viele Kuriere, Instrukteure, Offiziere und Agentenwerber im Flieger, dass die Stasi Reisebeschränkungen erlassen musste. Una noche me perdí, y la niebla me envolvió. 1997 fand man bei Renovierungsarbeiten im Hotel Marriott hochmoderne Abhöranlagen. Die CIA soll hier OPEC-Delegierte belauscht haben. Dann war da der Fall des US-Vizebotschafters Felix Bloch, den das FBI 1989 verdächtigte, für den KGB zu arbeiten. Angeblich ließ er sich jeden Samstag von einer blonden Wienerin auspeitschen, bis man ihm die Pension strich. Er wurde Busfahrer in North Carolina. Wien, ein Treffpunkt zwischen Ost und West, Nord und Süd. Bis heute ein Riesenrad der Spionage. Die Geografie, die Neutralität, die guten Flugverbindungen, die vielen diskreten Treffpunkte, das Bankgeheimnis, niedrige Strafbestimmung und kurze Verjährungsfristen. Die Stadt lädt geradezu ein zum Spionieren. Dazu kommt die große Tradition des Wegguckens. In Wien, so schätzen Experten, leben 4.000 bis 5.000 Agenten. Aber wo sind die?
Die nordkoreanische Bank ist da hinten ums Eck. Kann man reingehen, wird sofort rausgeworfen. Da sitzt Nordkorea.
Florian Klenk, Chefredakteur des Wiener Wochenblattes Falter, hat ein Faible für kuriose Skandalgeschichten.
Was haben wir noch in Wien? Wir haben ehemalige irakische Bart-Leute, die als Flüchtlinge gekommen sind und in kürzester Zeit mit den teuersten Autos durch die Stadt fahren.
Und?
Wir haben russische Geheimdienstler, die hin und wieder so auf Militärbasen herumschnüffeln.
Und?
Dann haben wir ein paar Iraner, hin und wieder wird ein Iraner umgenietet. Dann begleiten unsere Geheimdienstler die Mörder aus Österreich raus.
Nein, Oppositioneller möchte man hier nicht sein. Nicht aus einem Land, auf das Österreich Rücksichten nimmt.
Also es passiert schon immer wieder, dass ein Oppositioneller irgendwo liegt.
Erschossen zum Beispiel.
Und noch bevor die österreichische Justiz den ersten Ermittlungsschritt setzen kann, der Diplomatenflieger Richtung Osten abgehoben ist und das Verfahren leider eingestellt werden muss.
Eine Halbwelt der Cafés und Bordelle, der Residenzen und Parkgaragen, der Gentlemen, der Schlemiele und Schläger.
Im Rückblick kann ich sagen, es ist eine Zäsur in meinem Leben auch gewesen. Das ist einfach furchtbar, wenn einem so etwas passiert. Und ganz ehrlich gesagt, so ganz ernst habe ich es auch nicht genommen. Ich habe gewusst, das ist ein heikler Fall. Ich habe es erstmals gemacht, dass ich mich in meinem Umfeld erkundigt habe, wie es eingeschätzt wird. Aber so ganz glauben tut man es trotzdem nicht. Und umso furchtbarer war das dann die Nachricht, dass der wirklich hier auf offener Straße erschossen worden ist.
Die engagierte Anwältin Nadja Lorenz hat ihre Kanzlei im 7. Bezirk. Sie trinkt heißes Wasser. Sie wirkt entspannt, obwohl sie gerade in Eile ist. Ungeduld kann sich die Anwältin in ihrem Metier nicht erlauben.
Ich vertrete in Asylverfahren sehr viel. Die Verfahren dauern bis zu 10 Jahren.
Dabei erlebt sie immer wieder
zum Teil haarsträubendes, zum Teil beschämendes. Ja, und manchmal funktioniert der Rechtsstaat auch.
Manchmal. Am 13. Januar 2009 wurde ihr Mandant Umar Israilov, ein ehemaliger Bodyguard und Paramilitär des tschetschenischen Präsidenten Ramzan Kadyrov, von 2 Männern in Wien-Floridsdorf verfolgt und auf offener Straße erschossen. Die Täter flohen mit der Straßenbahnlinie 26. Israilov war in Tschetschenien gefoltert und misshandelt worden. Aus dem vermeintlich sicheren Exil sollte er als Kronzeuge vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen das Regime Kadyrov aussagen. Er wurde von Landsleuten bedroht. Mehrfach bat Umar Israilov in Wien um Polizeischutz. Die Behörden erklärten ihm, es lägen keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung vor. Im Notfall könne er ja die 133 rufen, den Notruf der Polizei. Man weiß das alles, sagt Frau Lorenz, und sitzt doch im schönen, gemütlichen Wien, im Sonnenschein und denkt, alles Spielfilm.
Genau, ganz genau.
Im Sommer 2011 wurden 3 Exil-Tschetschenen von einem Wiener Schwurgericht zu Freiheitsstrafen verurteilt, 16 Jahre, 19 Jahre und lebenslänglich.
Und letztlich steht jetzt sogar im Bescheid, den ich endlich schriftlich habe und den ich bekämpfen werde, dass er in Wirklichkeit selber schuld ist, weil er ja Kontakt gesucht hat mit anderen aus seiner Ex-Heimat.
Frau Lorenz stammt aus Deutschland. Sie war gerade 9, als sie nach Wien kam. Fühlt sich als Wienerin, klingt auch fast so. Warum ist diese Stadt solch ein schwer durchschaubarer Tummelplatz der Mächte?
Dieser Schnittpunkt zwischen Ost und West war einfach ideal. Und dann, das kann ich sozusagen als Ex-Deutsche sagen, ich glaube auch die österreichische Mentalität bereitet den Boden ein bisschen mit. Es ist alles so, oder immer mal wieder Halbseiten.
Das Schöne am Wiener Agenten ist, dass man ihn auf 100 Meter erkennt. Also er trägt einen Schnurrbart, ein Goldkettchen um den Hals, auch ein Goldkettchen um den Arm. Er trifft sich mit Vorliebe im Café Schwarzenberg am Ring.
Das Café Schwarzenberg?
Also das Schwarzenberg ist sozusagen der ungeheimste Ort, an dem alle Geheimen sitzen.
Musik. Eines Tages traf nun bei einem Postamt ein Brief aus der russischen Grenzstation Podwoliziska an die postrestante Adresse Chiffre Opernball ein, der, als er geöffnet wurde, kein Briefblatt enthielt, dagegen 6 oder 8 blanke österreichische 1000-Kronen-Noten. Sofort wurde dieser verdächtige Fund der Polizeidirektion gemeldet, die Auftrag gab, einen Detektiv an den Schalter zu setzen, um die Person, welche jenen verdächtigen Brief reklamieren würde, unverzüglich zu verhaften. Für einen Augenblick begann sich die Tragödie ins wienerisch Gemütliche zu wenden. Zur Mittagsstunde erschien ein Herr, verlangte den Brief unter der Bezeichnung Opernball. Der Schalterbeamte gab sofort das verdeckte Warnungssignal an den Detektiv. Aber der Detektiv war gerade zum Frühshoppen gegangen und als er zurückkam, konnte man nur mehr feststellen, dass der fremde Herr einen Fiaker genommen habe und in unbekannter Richtung weggefahren sei. Rasch aber setzte der zweite Akt der wienerischen Komödie ein. In jener Zeit der Fiaker, dieser fashionablen, eleganten Zweispänner, betrachtete sich der Fiakerkutscher als eine viel zu vornehme Persönlichkeit, um seinen Wagen eigenhändig zu reinigen. An jedem Standplatz befand sich daher ein sogenannter Wasserer, dessen Funktion es war, die Pferde zu füttern und das Zeug zu waschen. Dieser Wasserer hatte sich nun glücklicherweise die Nummer des Fiakers gemerkt, der eben weggefahren war. In einer Viertelstunde waren alle Polizeiämter alarmiert, der Fiaker aufgefunden. Er gab eine Beschreibung des Herrn, der in jenes Café Kaiserhof gefahren war, wo ich immer Oberst Redl traf. Und überdies fand man noch im Wagen durch einen glücklichen Zufall das Taschenmesser, mit dem der Unbekannte das Briefkuvert geöffnet hatte. Die Detektive sausten sofort ins Café Kaiserhof. Der Herr, dessen Beschreibung sie gaben, war inzwischen schon wieder fort. Aber mit größter Selbstverständlichkeit erklärten die Kellner, der Herr sei niemand anderer als ihr alter Stammgast, der Oberst Redl gewesen, und der sei eben zurückgefahren in das Hotel Klomser.
Kurzbesuch im Café Schwarzenberg. Pech, kein Goldkettchen, kein Schnurrbart weit und breit.
I admire your luck, Mr.
Bond. James Bond.
Dafür Schwarzenberg-Würstel, gespritzter Apfelsaft und Lektüre. Den österreichischen Verfassungsschutzbericht vom September 2013.
Klassische Spione mit großem Engagement für ihr Heimatland sind nach wie vor in einer überdurchschnittlichen Zahl im Einsatz und können eine Gefahr für die Sicherheit und Souveränität der Republik darstellen.
Österreich selbst betreibt 3 Geheimdienste. 2 beim Bundesheer, das Abwehramt zur Abwehr von Gefahren für die militärische Sicherheit und das Heeresnachrichtenamt für die strategische Auslandsaufklärung. Dazu jenes Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, das sich hier viel Arbeit bescheinigt.
Generell sind die Spionageaktivitäten ausländischer Nachrichtendienste in Österreich ungebrochen hoch und stellen das BVT durch neue und moderne Möglichkeiten der Ausspähung vor große Herausforderungen.
Ja, kommen Sie weiter.
Am nächsten Tag lädt der Verfassungsschutz überraschend zum Besuch ins Hauptquartier.
Sie gehen da bitte durchs Drehkreuz durch.
Der ehemaligen Rennwegkaserne im 3. Bezirk.
Wir benötigen einen Ausweis von Ihnen.
Die Zufahrt ist vergittert und videoüberwacht. Geheimdienste geben sehr ungern Interviews. Das Mikrofon muss ausgeschaltet bleiben.
Also, dann kann ich Ihnen die Nummer 1 geben?
Die Herren empfangen im 3. Stock. Grünpflanzen, Neonlicht. In einer Vitrine stehen Gastgeschenke aus aller Welt. Im Vorzimmer hängt ein großes Filmplakat, der 3. Mann. Man versuche, Flagge zu zeigen, erklären die Herren, sei neugierig, offen, ohne Vorurteile. Man achte den Datenschutz, sei transparent und kein Partner der amerikanischen NSA. Man beschütze die Flüchtlinge in Wien, Exilpopulationen nennen die Herren sie. Wie gut oder schlecht sind Österreichs Spione? Eine Spritztour nach Graz könnte weiterhelfen, zu Siegfried Beer, Professor für die Neuzeit, seit bald 3 Jahrzehnten Geheimdienstexperte. Er wartet in seinem alten Volvo am Bahnhof, spricht ins Dunkel des Autos, fast schon konspirativ.
Wenn es zu
zu der österreichischen Situation kommt, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das hochklassige Leute sind, weil die werden rekrutiert aus den Milieus, für die sie arbeiten. Also bei den militärischen Diensten wird das rekrutiert aus Grundwehrdienern zum Teil, die Sprachenkenntnisse haben oder sonst gescheit sind. Und im Polizeibereich bleibt das innerhalb des Polizeiapparats. Das heißt, österreichische Dienste gehen nicht auf die Unis und suchen die gescheitesten Analysten.
Anders als in den USA, das sind Profis, findet Bär. Wobei ergraute Spione, Amerikaner, Russen, Franzosen bis heute gern in Wien in den Ruhestand gingen. Sie lieben das Flair, diese Dritte-Mann-Atmosphäre an dunklen Herbstabenden.
Ja, hey, I'm sitting in the car. I'll call you back, unless you have something very...
Wien ist auch für die Aktiven eine Bühne geblieben.
Es hat sich nicht viel geändert.
Wobei sich schon im Kalten Krieg kaum ein Spion für österreichische Politik interessiert hat.
Die anderen hatten einfach andere über Österreich hinausgehende Interessen, die man in diesem Land gut wahrnehmen konnte, weil alles gepasst hat.
Wie viele es sind? Bär lehnt sich zurück im Fahrersitz seines Volvo und wagt eine sportliche Schätzung.
Ich schätze, dass in den österreichischen Diensten in allen dreien zusammen nicht mehr als 750 Leute angestellt sind. Und wir müssen also mit 7500 Gegenden rechnen. So ungefähr würde ich die Dimension sehen. Aber ich kann das nicht belegen.
Grüß Gott. Ich habe Ihnen noch zurückgemeldet und die Mailadresse.
Und noch ein Experte ist nun gesprächsbereit. Gerd-René Polly, Mitte 50, Berufsoffizier beim Heeresnachrichtenamt. Bevor er Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung wurde, bis 2008. Er empfängt in seinem Haus am Hang, im 14. Bezirk. An den Wänden viele Geheimdienstkollegen.
Da drüben ist der Tenet, da sind die europäischen Dienstchefs. Da haben sie den Sicherheitschef von Siemens jetzt noch drauf irgendwo, den Marco Mille. Da ist die Britin.
Eine kleine Welt. Polly war auch Sicherheitsmann von Siemens vor diesem Herrn Mille.
Ich habe fast mein gesamtes berufliches Leben in Geheimdiensten verbracht.
Die Grundsätze wurden über Bord geworfen, sagt der Ex-Verfassungsschutzchef.
Ich habe dahinter noch nie eine Strategie gesehen. Die USA waren immer ein sehr guter Verbündeter der österreichischen Politik und jedes Störfeuer aus dieser Richtung war höchst unerwünscht. Ich würde sogar noch eines drauflegen. Während meiner Amtszeit gab es die allerhöchste Priorität, mit den Amerikanern unter allen Bedingungen zusammenzuarbeiten. Und das war nicht immer einfach.
Der Offizier klingt plötzlich fast ein bisschen bitter. Die Politik habe immer die Nähe zu den USA gesucht, um jeden Preis.
Das ist kein Thema, das man durchleuchtet, weil man nicht auf den Busch klopft, ohne dass man sehr genau weiß, was herausläuft. Das ist ein generelles Prinzip. Und es ist ein gewisses Unbehagen.
Er starrt ein wenig schmallippig aus dem Panoramafenster. Der vom Dienst freigestellte Beamte Dr. Polly ist derzeit Chief Executive seiner eigenen Firma, Polly IPS. IPS steht für Intelligence und Public Safety.
Im Wesentlichen bin ich so etwas wie der Garant für Diskretion auf der einen Seite, für rasche Lösungen auf der anderen Seite, Lösungen in Krisensituationen.
Er berät Firmen und Individuen, leise und schnell, sagt er. Im Irak zum Beispiel, mit einer kleinen Privatarmee?
Ich brauche keine Privatarmee, ich habe meine Kontakte weltweit.
Nun lächelt er wieder, fixiert das Mikrofon.
Die eigentlichen Waffen der Nachrichtendienste heute sind ja die Medien. Die Medien werden ja ganz gezielt eingesetzt, um eine Stimmungslage zu erzeugen, aber auch um unliebsame Entwicklungen entweder auszuradieren oder massiv gegenzusteuern. Das ist leider Realität.
Ach, tatsächlich? Hat er das auch schon gemacht?
Ja, jetzt zum Beispiel.
Der Detektiv erstarrte. Das Geheimnis war gelöst. Oberst Redl, der höchste Spionagechef der österreichischen Armee, war gleichzeitig gekaufter Spion des russischen Generalstabs. Er hatte nicht nur die Geheimnisse und Aufmarschpläne verkauft, sondern nun wurde schlagartig verständlich, wieso im letzten Jahr alle von ihm gesandten österreichischen Spione in Russland regelmäßig verhaftet und verurteilt worden waren. Ein wildes Herumtelefonieren begann, bis man schließlich Konrad von Hötzendorf, den Chef des österreichischen Generalstabs, erreichte. Ein Augenzeuge dieser Szene hat mir erzählt, dass er nach den ersten Worten weiß wurde wie ein Tuch. Das Telefon lief weiter in die Hofburg. Eine Beratung folgte der anderen. Was nun beginnen? Die Polizei ihrerseits hatte inzwischen Vorsorge getroffen, dass Oberst Redl nicht entkommen konnte.
Als er das Hotel Clomser wieder verlassen wollte und nur noch dem Portier einen Auftrag gab, trat unauffällig ein Detektiv an ihn heran, hielt ihm das Taschenmesser hin und fragte höflich: Haben Herr Oberst nicht dieses Taschenmesser im Fiaker vergessen? In dieser Sekunde wusste Redl, dass er verloren war. Wo er hintrat, sah er die wohlbekannten Gesichter der Geheimpolizisten, die ihn überwachten. Und als er zurückkam ins Hotel, folgten ihm zwei Offiziere in sein Zimmer und legten ihm einen Revolver hin. Denn inzwischen war in der Hofburg beschlossen worden, diese für die österreichische Armee so schmachvolle Affäre in unauffälliger Weise zu beenden. Bis 2 Uhr nachts patrouillierten die beiden Offiziere vor Redls Zimmer im Hotel Clomser. Dann erst fiel innen der Revolverschuss.
Bitte ein Achtel weiß, aber das gute Achtel, Weltliner, nicht den Junkwein. Ich flehe Sie an. Sie haben nur einen Junkwein. Es wird immer schlechter.
Ein großer, weißhaariger Herr betritt das Café Zartl. Nach eigener Auskunft 75 Jahre alt. Seine Haltung ist sehr aufrecht. Er trägt ein gestreiftes Jackett. Der Name?
Naja, Codenamen Don Carlos.
Der Klarname erklärt er kategorisch, tue nichts zur Sache.
Nein, will ich nicht sagen. Es ist nicht, ist auch nicht wichtig. Ist überhaupt nicht wichtig.
Er ist durchaus freundlich, wirkt zugänglich, zögert aber noch. Vielleicht sollten wir auf den Wein warten.
Wenn es Achtel da ist, wird es besser. Ja, ganz genau.
Ein Spion im Ruhestand. Er sei stolz auf seinen Beruf, sagt Don Carlos.
Ja, es ist einer der schönsten Berufe der Welt. Ganz, ganz sicher, weil es einer der ältesten Berufe ist. So wie eine Hure auch stolz sein kann, dass sie dem Gewerbe der Prostitution angehört.
Das älteste und das zweitälteste Metier der Menschheit sozusagen.
Die beiden haben natürlich viel miteinander zu tun. Weil man dauernd also sich selbst verkauft, sein eigenes Ich, ja, den eigenen Charakter, die eigene Persönlichkeit muss man ja dauernd an jemanden verkaufen, ne, der gut bezahlt oder auch nicht, ne.
Die Luster des Zartl in der Rasumowski-Gasse verströmen sanftes Licht. Die plüschigen Sitznischen saugen uns förmlich auf. Schon Robert Musil hat hier verkehrt. Im Hinterzimmer treffen sich manchmal Zauberer. Aber für wen hat er denn nun genau spioniert?
Hey, das ist eine viel zu konkrete Frage. Ich habe ungefähr 23 Jahre in diesem Milieu verbracht und es sehr genossen. Und ich habe für 3 verschiedene Arbeitgeber gearbeitet. Und das Glück meines Lebens ist, dass ich den Kalten Krieg trotz allem überlebt habe.
Arbeiten wir uns chronologisch vor. Wie fing es an? Er war Mitte 20, erzählt Don Carlos, ein junger Kernphysiker.
Und als solcher natürlich unglaublich interessant damals, ne? Und bin da hineingerutscht in einer Weise, ja, wovon ich heute weiß, dass ich überhaupt keine Chance gehabt hätte, Nein zu sagen.
Keine Chance? Das klingt nach Ausflucht.
Weil man auch die Schwachstelle weiß. Ja. Jeder Mensch hat Leichen im Keller. Machen wir uns nichts vor. Jeder hat irgendwo einen Schwachpunkt, auf den man draufdrücken kann. Das kann sexuell sein, das kann pekuniär sein, das kann alles Mögliche. Aber wenn die betreffende Organisation ihn haben will, dann kriegt sie ihn in den allermeisten Fällen.
Bei ihm, meint Don Carlos und senkt die Stimme, war es das Geld.
Ich war bestechlich. Das heißt, bestechlich in dem Sinn, ich habe aus ärmsten Verhältnissen zum ersten Mal viel Geld bekommen. Und dann kommt natürlich mit 26, 27 der Geruch des Abenteuers. Ja?
Sein erster Arbeitgeber in den 60ern war die Staatssicherheit der DDR. Heute ist bekannt, dass das Café Gutruf in der Milchgasse so etwas wie deren Hauptquartier war.
Gutruf, ja, Gutruf. Gutruf war die Zentrale.
Der erste Job für Don Carlos, er sollte einen mit flüssigem Stickstoff gekühlten Gammastrahlendetektor besorgen. Sehr erschütterungsempfindlich. Übergabe in der Tschechoslowakei.
Dann sind wir über die Grenze gefahren. Alles war freigeschaltet für uns. Und das große Erlebnis, und das hat mich für den Beruf wirklich also hergenommen, irgendwo auf einer Waldlichtung, auf die man mich geführt hat mit dem Detektor, auf dieser Waldlichtung kommen plötzlich aus allen 3 Richtungen Männer in schwarzen Ledermänteln heraus. Ein Bild, das ich nie vergessen werde. Das war wirklich Kino, Kino, Nicht? Die haben einen Kreis gebildet und ich habe den Wissenschaftlern der Akademie der Deutschen Demokratischen Republik habe ich also dieses Gerät übergeben können. Nicht? Und ich war schon mächtig stolz, nicht? Dass das gut gegangen ist. Nicht?
Man weiß es nicht genau, war er stolz auf diese Hilfe oder doch nur auf die eigene Schlitzohrigkeit.
Das ist doch lustig.
Der Spion besorgte fleißig Waren und Informationen, gründete eine eigene Firma, platzierte Forschungsaufträge im kapitalistischen Ausland. Skrupel hatte er nie.
Niemals. Warum?
Als Don Carlos wohlhabend genug war, stieg er aus, verprasste das Geld, bis er bankrott war. Flog dann nach Moskau, Ende der 70er, bot seine technischen Kenntnisse feil.
Die haben mich, würde ich sagen, ein, zwei Jahre beobachtet und haben dann gesagt, naja, der Bursche soll für uns arbeiten, nicht? Der ist gut.
Er sollte Großrechner aus den USA beschaffen.
Das sind Maschinen, die also 3-4 Millionen Dollar gekostet haben damals. Also
plus einen Faktor Pi, also mal 3,14159. Sehr einträglich. Das ging ein Weilchen gut. Doch dann lotsen die Amerikaner einen Möchtegern-Händler in die Wiener Botschaft der Sowjetunion.
Der hat mich in die Falle gelockt. Und eines Tages komme ich also in eine Hotelsuite, wo also einer gesessen ist, der ausgeschaut hat wie ein ehemaliger Gestapo-Chef und ein anderer, der in einem Jogginganzug da gesessen ist und sich als Central Intelligence Service ausgewiesen hat. Und ich bin ganz alleine da gestanden, ne, und gesagt, oje, das war's wohl dann.
Doch nein, hier trat sein dritter Arbeitgeber auf den Plan, nach der Stasi und dem KGB, war nur die CIA an der Reihe.
Die wollten mich ja gar nicht ins Gefängnis bringen. Die wollten, dass ich für sie diese Geräte in die Sowjetunion transferiere. Habe ich gesagt, na selbstverständlich, aber Faktor Pi, haben sie gesagt, ja.
Die Computer wurden präpariert. Einer sei mit Viren gespickt gewesen, ein anderer abgebrannt.
Na, das habe ich dann also mit großer Lust und großer Freude auch getan.
Aber es war natürlich riskant. Die Russen hätten wenig Humor gezeigt, wären sie dem Doppelspiel auf die Spur gekommen.
Und gerettet aus dem ganzen Schlamassel hat uns dann natürlich also Glasnost und diese Zeit und dann war es zu Ende.
Seither ist Schluss. Seit 20 Jahren, sagt Don Carlos, lebe er von den Resten. In Deckung.
Ich liebe Wien sondergleichen. Ich liebe auch die wienerische Mentalität des sogenannten Hackel ins Kreuz. Nicht der echte Wiener, der lächelt sie an. Ja, und in dem Moment, wo sie sich umdrehen, wirft er ihnen ein Hackel, also eine, wie sagt man, eine Axt in ihren Rücken.
In Wien, das sei das Beste, findet Don Carlos, wolle keiner so genau wissen, was vorgeht. Nicht einmal die Spionageabwehr.
Das ist die Schönheit von Wien. Erstens einmal sind die vollkommen unterbesetzt, die Armen, die können gar nicht anders. Ja. Zweitens ist es ihnen vollkommen egal. Wien heißt nur nicht auffallen. Auf Wienerisch nur keine Wörn schlagen. Das ist das eine und ja, das andere. Ja, na, jetzt muss ich trinken wieder.
Das waren Gesichter Europas an diesem Samstag. Das Riesenrad der Agenten, Spione in Wien. Eine Sendung von Tom Schimek. Die Schilderung des Falls Oberst Redl stammt aus Stefan Zweigs autobiografischem Werk »Die Welt von gestern – Erinnerung eines Europäers«, erstmals 1944 erschienen in Stockholm. Die Redaktion hatte Thilo Kössler. We'll be right back.
Thank you.